Herzlich willkommen zur Senderei Spiritualität. Es grüßt Sie, Ines Schröder. Wir sprechen heute über den Weltjugendtag in diesem Jahr. Nicht genau über den Weltjugendtag, sondern über ein spezielles Ereignis dabei, nämlich die Botschaft von Papst Franziskus, die er zu diesem 31. Weltjugendtag herausgegeben hat. Zu jedem Weltjugendtag gibt es immer eine Botschaft. Dieses Mal heißt sie selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, ganz nach Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Und das ist auch das Motto vom Weltjugendtag in diesem Jahr, der in Krakau stattfinden wird. Und zu diesem Thema, dass wir diese Botschaft ein bisschen aufschlüsseln, ein bisschen mehr dazu erfahren und für uns anwenden können, dazu haben wir Pfarrer Fritz May eingeladen. Er sitzt bei uns hier in der Leitung und ich begrüße ihn zu dieser Sendung. Grüß Gott, Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Dann freuen wir uns jetzt etwas mehr über diese Barmherzigkeit Gottes zu erfahren und was Papst Franziskus damit eigentlich bewirken möchte, was er uns damit sagen möchte. Dann bitte schön das Wort an Sie, Pfarrer May.
Danke Ihnen. Meine Lieben, diese Botschaft ist so schön. Die ist vom 15. August 2015. Und so jetzt im Nachhinein denke ich, ach, die hätten wir ja letztes Jahr schon anfangen können. Die gab es ja dann auch schon. Aber jetzt haben wir so uns gedacht, also wenn ich sage wir, dann ist das immer mit der Redaktion, mit dem Team, im Horeb-Team, was wir eben für ein Thema machen. Weil eben gerade morgen der Weltjugendtag ja beginnt, am Mittwoch ja unser lieber Heiliger Vater ja dann schon nach Krakau kommt. Und dass wir aber dann nochmal ganz bewusst drauf schauen, was er uns nämlich geschrieben hat, beziehungsweise den Jugendlichen diese Botschaft. Und die ist so kostbar, sie ist so kostbar, können Sie sich direkt downloaden bei vatikan.va unter Botschaft zum Weltjugendtag. Denn das passt so genau in seine Spur. Die letzten beiden Vorträge, die ich ja haben durfte, waren ja Teil 1 und Teil 2 von der Papstmeditation zu den Priestern vom Herz-Jesu-Fest vom 2. Juni. Und in diesem Zusammenhang, man könnte sagen, in dieser Vorbereitung, dann kommt diese Botschaft zum Weltjugendtag so ans Leuchten, werden Sie gleich sehen, das ist einfach total schön. Diese Botschaft hat drei Schritte, beziehungsweise vier. Einmal die Einleitung, ist klar, das Jubiläum der Barmherzigkeit. Dann eben der wichtige Punkt, die Barmherzigkeit, barmherzig wie der Vater. Barmherzig wie der Vater. Dann eben die außergewöhnliche Freude, Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Und zum Schluss dann, Krakau wartet auf uns. Nur diese vier Punkte. Und dieses Barmherzigkeit des Vaters, meine Lieben, das im Vorhinein, damit wir einfach wissen, worum geht es da? Sie wissen doch immer, dass ich so gerne von der Rachamim spreche, beziehungsweise dass wir das kennen eben von Papst Benedikt. Von der Rachamim, praktisch der mütterliche Aspekt, der Mutterschoß ist ja die Rachamim, das Erbarmen Gottes. Das Geborgensein in Gott, das Geborgensein in ihm, dieses Geschütztsein, man könnte sagen, wie das passive Verhalten, das Ruhen, gar nicht negativ, sondern absolut positiv. Aber was er eben jetzt bringt in dieser Botschaft, ist der Vater, wie der Vater barmherzig ist. Nämlich, und das hat er ja in seiner Meditation uns ja auch geschrieben, das wird er gleich nochmal sagen, nämlich dieses Chesed. Rachamim ist eben halt der Mutterschoß und Chesed ist quasi der männliche Aspekt der Vaterschaft. So sagt er das doch in der Meditation. Eben halt, dass wir, wie er das eben schreibt, dass es darum geht, die Treue, die starke Treue des Vaters zu sehen. Da bringt daher ein wunderbares Zitat von Hosea 11. Nämlich, dass er seine Kinder immer unterstützt, ihnen verzeiht und sie wieder auf den Weg bringt. Das liest sich so einfach, aber genau das ist es. Diese Barmherzigkeit, dieser männliche Aspekt, dieser väterliche Aspekt der Barmherzigkeit ist eben, dass er uns auf den Weg bringen will, dass er treu ist, dass er uns unterstützt, aber wir müssen unsere Füße bewegen. Wir müssen gehen, er verzeiht uns. Das heißt, wenn wir Fehler machen, wir stehen wieder auf. Und er wird uns und will uns immer wieder auf den Weg bringen, dass wir in die Bewegung kommen. Spüren Sie denn diese beiden Aspekte? Die Rachamim ist quasi so dieses Ruhen und dieses Chesed ist quasi dieses gütige Begleiten. Aber dafür müssen wir etwas tun, eben die Werke der Barmherzigkeit. Und das ist nicht ein Werk, was von außen kommt, dass wir eben sagen, so, wir geben jetzt dann da 5 Euro in den Klingelbeutel, sondern eben es ist der Weg in das Innere, dass ich annehme, dass ich das Geliebtsein des Vaters angenommen habe. Erst dann kann ich die 5 Euro geben. Sonst wird es ein äußeres Werk, was eben nicht barmherzig ist, sondern sonst ist es praktische Vernunft, weil da ist jemand, der ist hilfsbedürftig und aus der Vernunft heraus, damit er nicht erfriert oder verhungert, unterstütze ich ihn. Aber es geht hier um eine Haltung, die kommt ganz tief aus einem Wissen, aus einem Überzeugtsein, dass ich liebenswert bin, dass ich zum Nächsten werde, dass ich eben der bin, der zum Nächsten wird. Und das ist so schön, das ist doch, was Benedikt geschrieben hat in seinem Buch, in seinem Jesusbuch über den barmherzigen Samariter, dieses der Nächste sein. Da hat er doch gesagt, ich muss zum Nächsten werden, dann zählt der andere für mich wie ich selbst. Der Samariter, der Fremde, macht sich selbst zum Nächsten, zeigt mir, dass ich von innen her das Nächstersein erlernen muss und dass ich die Antwort schon in mir trage. Ich muss ein Liebender werden, einer, dessen Herz der Erschütterung durch die Not des anderen offen steht. Dann finde ich meinen Nächsten, oder besser, dann werde ich von ihm gefunden. Das ist für mich so der Kern, mein Lieben, aber dazu gleich werden wir bestimmt noch mal kommen. Fangen wir also an. Die Botschaft, dann schreibt er, unser lieber Papst Franziskus, liebe jungen Freunde, wir haben die letzte Etappe auf unserem Pilgerweg nach Krakau erreicht, wo wir im Juli des kommenden Jahres gemeinsam den 31. Weltjugendtag feiern werden. Auf unserem langen und anspruchsvollen Weg werden wir von den Worten Jesu aus der Bergpredigt geführt. Wir haben diese Strecke im Jahr 2014 begonnen, indem wir gemeinsam über die erste Seligpreisung nachgedacht haben. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5,3. Für das Jahr 2015 war das Thema Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8. Im kommenden Jahr, also dieses Jahr 2016, wollen wir uns von den Worten inspirieren lassen, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, Matthäus 5,7. Mit diesem Thema fügt sich der Weltjugendtag in Krakau 2016 in das heilige Jahr der Barmherzigkeit ein, sodass es ein richtiges Jubiläum der Jugendlichen auf Weltebene wird. Es ist nicht das erste Mal, dass ein internationales Jugendtreffen mit einem Jubiläumsjahr zusammenfällt. Es war in der Tat während des Heiligen Jahres der Erlösung 1983-84, dass der heilige Johannes Paul II. Zum ersten Mal die Jugendlichen der ganzen Welt für den Palmsonntag zusammenrief. Danach war es während des großen Jubiläums des Jahres 2000, dass sich über 2 Millionen Jugendliche aus etwa 165 Ländern in Rom zum 15. Weltjugendtag versammelt haben. Wie es in diesen beiden vorausgehenden Fällen geschah, so bin ich gewiss, dass das Jubiläum der Jugendlichen in Krakau eines der bedeutendsten Momente dieses heiligen Jahres sein wird. Da bin ich auch drauf gespannt, meine Lieben, was unser lieber Papst Franziskus in den kommenden Tagen für ein Zeugnis gibt, was er für eine Liebe ausstrahlt, wie er wirklich die Barmherzigkeit bekennen wird. Wenn er dann an den Städten von Częstochowa sein wird, in Auschwitz, in Krakau, beim barmherzigen Heiland, und wie er dann zur Weltjugend sprechen wird, als Apostel der Barmherzigkeit. Da freue ich mich so drauf. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, was für eine Bewandtnis hat es mit diesem Jubiläumsjahr, das in der Kirche gefeiert wird? Der biblische Text in Levitikus 25 hilft uns verstehen, was für das Volk Israel ein Jubeljahr bedeutet. Alle 50 Jahre hörten die Hebräer das Horn ertönen. Jobel, das sie zusammenrief, Jubil, um ein heiliges Jahr als eine Zeit der Versöhnung für alle zu feiern, Jobal. Also ertönen, das Rufen, Zusammenrufen und Versöhnen. In dieser Zeit sollte man auf der Grundlage der Unentgeltlichkeit eines guten Verhältnisses zu Gott dem Nächsten und der Schöpfung wiederfinden. Deswegen wurden unter anderem der Erlass der Schulden, eine besondere Hilfe für die in Elend geratenen, die Besserung der Beziehungen unter den Personen und die Befreiung der Sklaven gefördert. Jesus Christus ist gekommen, um eine immerwährende Gnadenzeit des Herrn zu verkünden und zu verwirklichen, indem er den Armen die gute Nachricht, den Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Augenlicht und den Zerschlagenen die Freiheit bringt. In ihm, aber besonders in seinem Ostergeheimnis, findet der tiefste Sinn des Jubiläums seine vollkommene Erfüllung. Wenn die Kirche im Namen Christi ein Jubeljahr einberuft, dann sind wir alle eingeladen, eine außerordentliche Gnadenzeit zu leben. Die Kirche selbst ist aufgerufen, Zeichen der Gegenwart und Nähe Gottes im Überfluss anzubieten. In den Herzen die Fähigkeit zu wecken, auf das Wesentliche zu blicken. Dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit ist im Besonderen die Zeit für die Kirche, den Sinn des Auftrages wieder neu zu entdecken, den der Herr ihr am Ostertag anvertraut hat. Zeichen und Werkzeug der Barmherzigkeit des Vaters zu sein. Meine Lieben, das ist der erste Punkt, das Jubiläumsjahr. Und das ist für uns so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, es ist wirklich eine Gnadenzeit, was er uns da sagt, eine außerordentliche Gnadenzeit, dass wir uns wirklich wesentlich mit der Barmherzigkeit nicht nur beschäftigen, sondern sie einüben, dieses der väterliche Aspekt, dass wir eben wirklich die Barmherzigkeit annehmen, dass wir es für uns annehmen, wir zur Barmherzigkeit werden. Und genau das sagt er nämlich. Punkt 2. Barmherzig wie der Vater. Barmherzig wie der Vater. Das Motto dieses außerordentlichen Jubiläums lautet: Barmherzig wie der Vater. Und mit ihm wird das Thema des kommenden Weltjugendtages angestimmt. Versuchen wir daher besser zu verstehen, was die göttliche Barmherzigkeit bedeutet. Das Alte Testament gebraucht verschiedene Begriffe, um von der Barmherzigkeit zu sprechen. Die bedeutungsvollsten sind Chesed und Rachamim. Das sind die beiden, wo ich eben von gesprochen habe. Chesed und Rachamim. Der erste Begriff, auf Gott angewandt, drückt seine unermüdliche Treue zum Bund mit seinem Volk aus, das er liebt und dem er immer wieder verzeiht. Spüren Sie den mal nach, meine Lieben. Dieses väterliche, der männliche Aspekt. Er begleitet ihn, er stützt ihn, er stellt den Kinder wieder auf die Beine, er nimmt ihn bei der Hand und er führt sie, lehrt sie den Weg zu gehen, aber auch wirklich zu gehen auf den eigenen Beinen. Und dann eben der zweite, Rachamim, kann als Eingeweide übersetzt werden. Genau dasselbe Wort, wie Benedikt es schreibt. Und weist besonders auf den Mutterschoß hin. Er lässt uns die Liebe Gottes zu seinem Volk verstehen, die wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist. So stellt es der Prophet Jesaja dar: Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht, Jesaja 49,15. Eine solche Liebe bringt mit sich, dass man in sich Raum für den anderen schafft, mit dem Nächsten fühlt, leidet und sich freut. Meine Lieben, diese beiden Aspekte sind so, ich wünsche mir, dass wir wirklich da ans Betrachten kommen, dass wir es das spüren, dass wir es wahrnehmen, dass es für uns wahrnehmen. Nämlich, dass auch wir so wie in dieser Rachamim im Schoß Gottes sein dürfen. Dass wir spüren, wie er uns liebt. Das wünsche ich Ihnen. Das zu erfahren, das wahrzunehmen, das ganz tief in der Seele wahrzunehmen, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass Gott, du mich so liebst und dass ich das wahrnehmen kann, dass ich so liebenswert bin, dass du wirklich mich im Blick hast, bei all meinen Sünden, Schwächen, Fehlern, Verletzungen und was ich auch alles in meiner Seele habe. Aber dass du wirklich mich so trägst und mich heil machen willst, dass du mich auf die Füße stellen willst, dass ich Schritte gehen kann, dass ich rauskommen kann, dass ich in die Versöhnung kommen kann, dass ich meine Schuld sehe, fühle, weine, durchweinen und bereuen kann, dass ich durch das Geliebtsein frei werde, ein neuer Mensch werden kann, eben in die Auferstehung kommen kann, dass ich selber so zu dieser Haltung werde, der Chesed und der Rachamim, dass ich dann eben mich selber annehmen kann, dass ich dann den anderen annehmen kann aus meiner Seele, in meine Seele, ihn so lieben und so pflegen kann, so umfangen kann, eben wie der Vater selbst, wie die Liebe des Vaters selbst. Das ist sein Ziel. Ist das nicht kostbar? Und dann schreibt er weiter, im biblischen Konzept der Barmherzigkeit ist auch die Konkretheit einer Liebe eingeschlossen, die treu und unentgeltlich ist und verzeihen kann. In der folgenden Stelle bei Hosea haben wir ein sehr schönes Beispiel für die Liebe Gottes, die mit der Liebe eines Vaters zu seinem Kind verglichen wird. Jetzt kommt das nämlich Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich. Mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Meine Lieben, diese Haltung von Hosea, dass wir uns die ins Bewusstsein rufen, dass wir Acht geben von dem, was geschieht, Tag für Tag bei uns, was wir für ein Gottesbild haben, könnten wir eigentlich sagen. Dass wir uns wirklich bewusst machen, dass Gott die Liebe ist. Dass Gott die Liebe ist. Dass er aber auch einen Gegenspieler hat, der uns immer wieder aus der Liebe rausreißen will. In ein schräges Denken. Dass er uns rausreißen will, eben in die Empörung, in die Angst, in die Wut. Aber dass Gott es ist, der uns wieder in die Liebe führen will. Genau wie er hier schreibt, dass er uns mit den Ketten der Liebe, und wenn wir das schon hören, klingt das ja irgendwie gegensätzlich. Nein, das ist nicht gegensätzlich. Das ist in Wirklichkeit die Freiheit, aber das ist eine Freiheit, die wirklich stark ist. Der Böse, der zwingt mich. Der Böse grapscht nach der Freiheit. Der grapscht nach unserer Freiheit und zwingt uns und er stellt sich immer über dich und mich und sie. Aber das macht Gott nicht. Das macht der Vater nicht. Der Vater stellt sich nicht über mich, sondern er nimmt mich bei der Hand. Aber er möchte mich nur mit dem Band der Liebe führen. Nur mit dem Band der Liebe. Das heißt, dass ich mein Geliebtsein, dass ich wirklich annehme, kein Hintergedanke denke, ach Gott, was hast du jetzt schon wieder vor? Ach Gott, was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, wir wissen doch, was Gott will. Die Liebe. Das bringt er nachher auch im 1. Johannes 4,8. Gott ist die Liebe. Und er kann nichts anderes wollen. Und genau das ist es, dass damals schon die Israeliten, wo er hier von Ephraim spricht, ja, er hat sie gelehrt, aber sie haben ihn nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte, dass Gott mich heilen will und wir erkennen es nicht, ja, weil wir es nicht einfach nicht kennen. Mein lieben Gott ist so wirksam, dieses Gnadenjahr ist so kostbar. Es ist wirklich das Heilmittel, die Barmherzigkeit, wie Franziskus es sagt. Es ist wirklich das Heilmittel. Wirklich das Heilmittel, nämlich, dass ich mein Geliebtsein annehmen lerne und dann durch meine Traurigkeiten hindurch gehe, um selbst barmherzig zu werden und die Barmherzigkeit einzuüben, dass wir Werkzeuge der Barmherzigkeit werden. Das schreibt er, das schreibt unser Franziskus in unserer Zeit. So prophetisch, wunderbar, grandios, dass wir da wirklich drüber uns austauschen, uns sprechen, uns treffen und sagen, du, hast du das gelesen? Hast du das gehört? Wir haben wirklich in Rom den Propheten, unseren heiligen Vater, der uns dieses Heilmittel schenkt für diese Zeit, die so voller Angst ist, so voller Angst, so voller Schrecknisse, so voller Gewalt. Aber dass wir da durchkommen in die Liebe und es aus der Liebe heraus sehen, damit umgehen können, und das tun, was Gott tut, die Barmherzigkeit. Und Franziskus weiter, trotz der verfehlten Haltung des Kindes, die eine Bestrafung verdienen würde, ist die Liebe des Vaters treu und vergibt immer einem Kind, das Reue zeigt. Wie wir sehen, ist in der Barmherzigkeit immer die Vergebung mit eingeschlossen. Sie ist nicht eine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch die er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst am Herzen liegt. Sie kommt aus dem Innersten und ist tiefgehend, natürlich, bewegt von Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und Vergebung. Mein Lieben, das ist so kostbar, was er da sagt. Der Vater vergibt, wenn das Kind Reue zeigt. Und was ist Reue? Ja, ich muss selber gestehen, Reue ist eben nicht, ich will bereuen, sondern ich fühle meine Schuld. Ich fühle meine Schuld. Dass ich wirklich merke, da war ich schuldig. Vater, das war gegen die Liebe. Und ich fühle das. Ja, ich fühle das, wie er eben in seiner Meditation sagt, wie der verlorene Sohn, dieses Gefühl der Beschämung, hat er doch so wunderbar geschrieben, dieses Gefühl der Beschämung und das Gefühl der Würde. Wie sagt er, dass da der verlorene Sohn mitten im Schweinestall ist, in dieser Hölle des Egoismus, wo er alles getan hat, was er wollte, und anstatt frei zu sein, sich als Sklave wiederfindet. Und dann eben kommt dieses Heimweh, und das Heimweh ist ein machtvolles Gefühl. Es hat etwas mit der Barmherzigkeit zu tun, denn es weitet unsere Seele aus. Das ist die Reue. Wir müssen das fühlen, müssen das wirklich fühlen. Das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Ich habe das getan. Wie hat er da in der Meditation so furchtbar klar gesagt, nämlich, man hat eine Wahl getroffen und hat schlecht gewählt. Das ist der Tiefpunkt, den man erreichen muss, um Schmerz über seine Sünden zu empfinden und wirklich zu bereuen. Denn in anderen Bereichen fühlt man sich nicht so frei, noch spürt man, dass die Sünde das ganze eigene Leben negativ beeinflusst. Die Sünde das ganze eigene Leben negativ beeinflusst. Darum erfährt man nicht die eigene Barmherzigkeit. Und auf diese Weise entgeht einem die Barmherzigkeit, die eben nur unter dieser Voraussetzung wirkt. Man geht nicht in die Apotheke und sagt, haben Sie Erbarmen mit mir, geben mir Aspirintabletten. Um der Barmherzigkeit willen erbittet man Morphium für einen Menschen, der von den furchtbaren Schmerzen einer tödlichen Krankheit geplagt wird. Warum? Weil er die Liebe nicht mehr leben kann, die Liebe nicht mehr fühlt. Sie ist verschüttet. Der verlorene Sohn ist vom Hause weg. Er ist weg. Er kann dran denken an den Vater, aber er ist ja dadurch noch nicht beim Vater. Er ist ja weg vom Haus. Er ist ja raus. Und diese Ernsthaftigkeit, mein Lieben, die bringt uns Franziskus wieder mit dem Ja der Barmherzigkeit. Ist das nicht kostbar? Und dann sagt er weiter, im Neuen Testament hören wir von der göttlichen Barmherzigkeit, Eleos, als Zusammenfassung des Werkes, zu dessen Verwirklichung Christus im Namen des Vaters in die Welt gekommen ist. Vergleiche Matthäus 9,13. Die Barmherzigkeit unseres Herrn offenbart sich vor allem, wenn er sich dem menschlichen Elend zuwendet und sein Mitleid gegenüber demjenigen zeigt, der des Verständnisses, der Heilung und der Verzeihung bedarf. Der des Verständnisses, der Heilung und der Verzeihung bedarf. In Jesus spricht alles von Barmherzigkeit. Ja, er selbst ist die Barmherzigkeit. Und dann kommt etwas, mein Lieben, da schreibt er, im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir drei Gleichnisse über die Barmherzigkeit. Das vom verlorenen Schaf, das vom verlorenen Geldstück und jenes, als das Gleichnis vom verlorenen Sohn bekannt ist. In diesen drei Gleichnissen beeindruckt uns die Freude Gottes, die Freude, die er empfindet, wenn er einen Sünder wiederfindet und ihm vergibt. Ja, die Freude Gottes ist das Vergeben. Warum, meine Lieben? Das ist ja nicht so, wie wenn ich gesündigt habe, sagt, tut mir leid, und dann mache ich wieder genauso weiter wie vorher. Nein, das geht doch gar nicht. Das ist ja, was er da geschrieben hat in der Meditation. Das Gefühl der Beschämung und das Gefühl des Festes. Der verlorene Sohn ist nicht zu Hause. Das ist nicht ein Kopfkino. Das ist eine Wirklichkeit. Der ist weg. Der ist raus aus der Liebe. Und wenn er nicht beim Vater ist, wenn er nicht reinkommt in die Liebe, wenn er da nicht zurückfindet, wird er draußen sterben, weil ja da keine Liebe ist. Also muss er zurückkommen zum Vater. Nur da findet er die Liebe. Und dann sagt er Franziskus so klar, da sagt er, hier finden wir die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Er sagt, jeder von uns ist jenes verlorene Schaf, jenes verlorene Geldstück. Jeder von uns ist jener Sohn, der seine Freiheit vergeudet hat, falschen Götzen, Blendwerken des Glückes gefolgt ist und alles verloren hat. Doch Gott vergisst uns nicht, der Vater verlässt uns nie. Er ist ein geduldiger Vater. Er erwartet uns immer. Mein Lieben, diese Wirklichkeit ist so wichtig für uns. Für uns, jetzt, für mich, für Sie, die wir jetzt hier zusammen sind. Dass wir uns bewusst machen, dass wir die verlorenen Söhne sind. Ich habe früher auch immer gedacht, ich wäre der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist. Nein, es geht darum, dass ich fühle, dass ich durch mein Leben, durch Verletzungen, durch Sünde, durch Fehler, durch Erfahrungen, durch zu Traumata kommen, die meine Seele so verschließen, dass ich eben tatsächlich die Liebe nicht mehr fühlen kann. Und es geht wirklich darum, dass ich zu meiner Existenz komme. Wie sagt Benedikt das in seinem Jesusbuch 2,44, 45 und folgende? Sagt er, der Verlorene verprasst sein Wesen, sich selbst. Und dann sagt er, er muss nun zurückkehren. Und dass er nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst aber findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines Sohnes. Die Worte, die er sich für die Heimkehr vorbereitet, lassen uns die Weite seiner inneren Wanderung erkennen, die er nun durchschreitet, sind ein Unterwegssein der Existenz, die nun wieder alle Wüsten durchschreitend sich nach Hause, zu sich selber und zum Vater begibt. Er wandert zur Wahrheit seiner Existenz hin und so nach Hause. Mein Lieben, es ist der Weg in die Seele. Es ist der Weg in die Seele. Das ist, was Franziskus uns lehrt. Gucken Sie sich das mal an. Unfassbar wichtig. Es ist wirklich ein Gnadenzeit, was Franziskus uns da lehrt. Und als er nämlich dann vom verlorenen Sohn, vom zweiten Sohn spricht, dann sagt er nämlich, der ältere Bruder weiß nichts von den inneren Wandlungen und Wanderungen des anderen, von dem Weg in die weite Entfernung, von seinem Abstieg in seiner neuen Selbstfindung und seiner neuen Selbstfindung. Er sieht nur das Unrecht. Und da zeigt sich wohl, dass auch er im Stillen von einer Freiheit ohne Grenzen geträumt hat, dass er ihn, wenn nicht bitter geworden ist in seinem Gehorsam und nicht weiß um die Gnade des Daheimseins, der wirklichen Freiheit, die er als Sohn hat. Mein Kind, du bist immer bei mir, sagt ihm der Vater, und alles, was meines, ist auch dein. Er erklärt ihm damit die Größe des Kindseins. Mein Lieben, und das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Wir müssen wieder in unsere Seele, dass wir ganz in die Liebe kommen, dass wir das fühlen, dass wir wirklich spüren, boah, Vater, du liebst mich und ich kann es wahrnehmen. Ich kann es wahrnehmen. Und das finde ich so wichtig, was er da sagt. Jeder von uns ist jenes verlorene Schaf, jenes verlorene Geldstück. Jeder von uns ist jener Sohn, der seine Freiheit vergeudet hat. Doch Gott vergisst uns nicht. Der Vater verlässt uns nicht. Meine Lieben, haben wir Mut, ganz viel Mut, um uns in das Geliebtsein reinfallen zu lassen. Und wenn das passiert, wenn das geschieht, wenn ich das wage, dann kommen mir ja die Traurigkeiten entgegen, die in meiner Seele sind, die es ja verschüttet haben. Aber dass ich dann eben nicht wegspringe und dann praktisch bei den Futtertrögen bleibe, sondern dass ich mich vom Heimweh, von dieser Liebessehnsucht zum Vater, zum Geliebtsein ziehen lasse. Und dass ich an der Hand der Liebe eines guten Menschen, der mich liebt, der mich mag, dass ich dann eben halt wirklich dadurch komme, dadurch schmerze. Das ist, was wir gleich noch hören mit den Wunden des barmherzigen Heilandes, ja, die verklärt sind, die nicht zu sind, aber die aber noch sichtbar sind, eben, dass ich dadurch komme und dass ich dann in die Liebe komme. Er ist ein geduldiger Vater, er erwartet uns immer, er respektiert unsere Freiheit, doch er bleibt immer treu. Das tut er wirklich, mein Lieben. Er respektiert unsere Freiheit wie kein anderes Wesen im ganzen Universum. Gott ist die Liebe. Und die Liebe stellt sich nie über einen anderen. Nie. Nie. Und darum, wenn wir sagen Nein, dann ist das ein Nein. Dann kann selbst der Vater nichts tun. Er wird mich nie zu etwas zwingen. Nie. Doch er bleibt immer treu, wenn ich mich öffne und sage, Vater, hilf mir. Vater, ich will deine Liebe zu mir annehmen lernen. Hilf mir. Oh ja, und wie? Der ist ja da. Er ist ja in meiner Seele. Und das ist doch der Weg, wo es hingeht, dass wir das Heimweh entwickeln. Heim wieder in die Einheit mit dem Vater, in die Wirklichkeit unserer Existenz, in die Eigentlichkeit unserer Existenz. Das ist doch, was Benedikt sagt in 311, dass wir aufsteigen zum Vater. Dann, wenn wir dort ankommen, sind wir in der Eigentlichkeit unserer Existenz. Dort sind wir selbst. Und wenn wir zu ihm zurückkehren, nimmt er uns in seinem Haus wieder auf. Mein Lieben, das ist unsere Seele. Das ist nicht irgendwann nach dem Tod. Da er niemals aufhört, auch nicht einen Augenblick uns vor Liebe zu erwarten. Genau. Das ist doch unser Leben. Tief in unserer Seele ist er doch, da ist er doch, er ist doch gegenwärtig. Und sein Herz feiert ein Fest für jedes Kind, das zurückkehrt. Und wie er dann später sagt, das Gefühl der Beschämung und das Gefühl der Würde, wie der Vater das Fest feiert, sofort das Gewand, den Ring, die Schuhe, das Mastkalb schlachtet und alle freuen sich. Was freut er sich, wenn ich mein Herz öffne? Wie kann der Vater sich freuen, mein Lieben? Spüren Sie dem nach, das ist solch eine Freude, wenn der sich freut, wenn ich mich geöffnet habe. Das ist so schön. Und sein Herz feiert ein Fest, eben, sein Herz feiert ein Fest. Der freut sich für jedes Kind, das sich eben halt öffnet, das sich eben für die Liebe öffnet, das zurückkehrt in seine Seele, zu sich selber kommt, in die Eigentlichkeit seiner Existenz. Er feiert ein Fest, weil es eine Freude ist. Weil es eine Freude ist und nicht, ah, na endlich geschafft, da bist du ja, ja, putz dir mal die Schuhe ab. Nein, er freut sich mit seinem ganzen Wesen als Gottvater, als mein Vater. Und er nimmt mich in seinen Arm als sein Kind, als sein Sohn. Und man könnte sagen, menschlich formuliert, dann ist ein Dauerknuffeln ohne Ende. Gott hat diese Freude. Wenn einer von uns Sündern zu ihm geht, um seine Vergebung bittet. Und das ist nicht, dass ich dann wieder weggehe zu den Schweinen, sondern dann bleibe ich in dem Haus wohnen. Dann tue ich, dann gehe ich Schritte, dann ändere ich mein Leben. Dann suche ich nicht mehr die Schweinetröge, dann suche ich sie nicht mehr. Weil ich ja dann wirklich die Liebe gefunden habe in meinem Reifwerden, in meinem Erwachsenwerden. Dann tue ich das nicht mehr. Und dann sagt Benedikt, die Barmherzigkeit Gottes ist sehr konkret und wir alle sind gerufen, diese Erfahrung in eigener Person zu machen. Darum geht es, mein Lieben. Und dann springt er ein Beispiel von sich. Als ich 17 Jahre alt war und einmal mit meinen Freunden ausgehen wollte, habe ich beschlossen, zuerst eine Kirche zu besuchen. Dort habe ich einen Priester getroffen, der mir ein besonderes Vertrauen eingeflößt hat, sodass ich den Wunsch verspürte, mein Herz in der Beichte zu öffnen. Diese Begegnung hat mein Leben verändert. Ich habe entdeckt, dass, wenn wir das Herz in Demut und Aufrichtigkeit öffnen, wir sehr konkret die Barmherzigkeit Gottes betrachten können. Eben, meine Lieben, in Demut und Aufrichtigkeit, das heißt in tiefer Bescheidenheit, dass wir es zugeben und sagen, ja, das habe ich gemacht, ich. Ich hatte die Gewissheit, dass in der Person jenes Priesters Gott auf mich schon wartete, noch bevor ich den ersten Schritt tat, um die Kirche zu besuchen. Wir suchen ihn zwar, aber er ist es, der uns immer zuvorkommt. Er sucht uns immer und er findet uns zuerst. Es mag sein, dass einer von euch eine Last auf dem Herzen hat und denkt, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Fürchtet euch nicht. Er wartet auf euch. Er ist Vater. Er wartet immer auf uns. Mein Lieben, ist das nicht schön? Er ist Vater. Er wartet immer auf uns. Wie schön ist es, im Sakrament der Versöhnung auf die barmherzige Umarmung des Vaters zu treffen, den Beichtstuhl als Ort der Barmherzigkeit zu entdecken und sich von dieser barmherzigen Liebe des Herrn berühren zu lassen, der uns immer verzeiht. Ist das nicht kostbar, meine Lieben? Und du, lieber junger Freund, liebe junge Freundin, hast du jemals diesen Blick unendlicher Liebe auf dir ruhen gespürt? Da, mein Lieben, lass uns das ansprechen. Auch meine lieben älteren Freunde, haben Sie jemals diesen Blick unendlicher Liebe auf Ihnen ruhen gespürt? Und trotz aller deiner Sünde, Grenzen und deines Versagens dir weiter vertraut und deine Existenz voll Hoffnung betrachtet? Bist du dir deines Wertes vor Gott bewusst, der dir aus Liebe alles gegeben hat? Und wie uns der heilige Paulus lehrt, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5,8. Verstehen wir aber wirklich die Kraft dieser Worte? Ich weiß, wie lieb euch allen das Kreuz des Weltjugendtages ist, ein Geschenk des heiligen Johannes Paul II., das seit 1984 alle eure Welttreffen begleitet. Wie viele Veränderungen, wie viele wahren und wirklichen Bekehrungen sind im Leben von so vielen Jugendlichen durch die Begegnung mit diesem nackten Kreuz hervorgegangen. Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, woher kommt die außergewöhnliche Kraft des Kreuzes? Die Antwort ist diese. Das Kreuz ist das beredteste Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Es bezeugt uns, dass das Maß der Liebe Gottes zur Menschheit eine Liebe ohne Maß ist. Im Kreuz können wir die Barmherzigkeit Gottes berühren und uns von seiner Barmherzigkeit selbst berühren lassen. An dieser Stelle möchte ich an die Episode von den zwei Verbrechern erinnern, die neben Christus gekreuzigt worden waren. Einer von ihnen war überheblich, hat sich nicht als Sünder bekannt, hat den Herrn verhöhnt. Der andere hingegen bekennt, gefehlt zu haben, wendet sich an den Herrn und sagt zu ihm, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus schaut ihn mit unendlicher Barmherzigkeit an und antwortet ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit welchem von beiden identifizieren wir uns? Mit dem, der überheblich ist und seine Vergehen nicht anerkennt? Oder mit dem anderen, der zugibt, der göttlichen Barmherzigkeit zu bedürfen und sie von ganzem Herzen erfleht? Im Herrn, der für uns sein Leben am Kreuz hingegeben hat, werden wir immer eine bedingungslose Liebe finden, die unser Leben als ein Gut betrachtet und uns immer wieder die Möglichkeit gibt, neu zu beginnen. Meine Lieben, das ist so wichtig. Christus am Kreuz. Dann kommt nämlich der nächste Schritt, nämlich der dritte Schritt, die außergewöhnliche Freude, Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Denn das ist so wichtig, wenn wir nämlich Christus am Kreuz sehen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, in der Einleitung, dieses vom barmherzigen Samariter. Wenn ich auf Christus schaue, sehe ich den, der verwundet ist. Den, der verwundet ist. Und das berührt mich zutiefst in meiner Seele. Meine Eingeweiden werden aufgerissen. Ich werde berührt von seiner Liebe. Aufgrund der Liebe werde ich berührt. Das meint er damit, mein Lieben. Und darum ist das so wichtig, dass wir dann auf das Kreuz schauen, dass wir ihn sehen und uns berühren lassen. Was wird denn den Schächer am Kreuz bewegt haben, dass er gesagt hat, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst? War das Kalkül? Nein. Der hat doch gesehen, der hat diese Liebe von Jesus gespürt, der hat sie an sein Herz kommen lassen und gesagt, boah, du bist wirklich die Liebe. Ganz die Liebe. Und das hat ihn dann so berührt, wie er unschuldig gelitten hat, dass er nach ihm gerufen hat, sich geöffnet hat, Heimweh hat, Jesus, hilf mir, Vater, hilf mir. Und der andere hat das nicht eingesehen. Der hat bestimmt gedacht, ja, dem geschieht genauso wie mir, ja, wir sind nachher alle tot, ja, fertig. Der hat sich verschlossen. Das Geheimnis der Selbstverschließung, Band 2, 312. Eben, dass die Menschen sich verschließen. Das ist so gruselig, diese Wirklichkeit. Und darum ist die Barmherzigkeit so kostbar, dass wir wirklich dieses uns vom Mitleid berühren lassen von Jesu Wunden. um dann nämlich wirklich Werkzeuge der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Und da sagt er, das Wort Gottes lehrt uns, geben ist seliger als nehmen. Gerade deswegen preist die fünfte Seligpreisung die Barmherzigen selig. Wir wissen, dass der Herr uns zuerst geliebt hat, aber wir werden nur dann wirklich selig und glücklich sein, wenn wir in die göttliche Logik des Geschenks der unendlichen Liebe eingehen, wenn wir entdecken, dass Gott uns unendlich geliebt hat. Das ist es, mein Lieben, dass wir es wirklich entdecken, um uns fähig zu machen, wie er zu lieben, ohne Maß. Es geht um eine Veränderung. Wir üben es ein, man könnte sagen, es wird organisch, dass wir wirklich fähig werden, wie er zu lieben. Wie der heilige Johannes sagt, liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 1. Johannes 4, 7 bis 11. Nachdem ich euch ganz kurz gefasst erklärt habe, wie der Herr seine Barmherzigkeit uns gegenüber ausübt, möchte ich euch nun vorschlagen, wie wir konkret Werkzeuge eben dieser Barmherzigkeit gegenüber unserem Nächsten sein können. Und darum geht es, mein Lieben, dass wir Werkzeuge der Barmherzigkeit werden. Und dann schreibt er, da kommt mir das Beispiel des seligen Pier Giorgio Fossati in den Sinn. Er sagt, Jesus besucht mich jeden Morgen in der Kommunion. Ich vergelte es ihm in der mir möglichen ärmlichen Weise, indem ich die Armen besuche. Pier Giorgio war ein junger Mann, der verstanden hat, was es heißt, ein barmherziges Herz zu haben, das empfindsam ist gegenüber den am meisten Notleidenden. Ihnen gab er weit mehr als nur materiellen Dinge. Er gab sich selbst, er widmete Zeit, Worte und die Fähigkeit zuzuhören. Er diente den Armen mit großer Einfühlsamkeit, ohne sich jemals zur Schau zu stellen. Er lebte wirklich das Evangelium, das sagt, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6, 3 und 4. Denkt nur, am Tag vor seinem Tod, als er schwer krank war, gab er Anweisungen, wie seine bedürftigen Freunde geholfen werden sollte. Bei seiner Beerdigung waren seine Familienangehörigen und Freunde verblüfft wegen der Anwesenheit so vieler ihnen unbekannter Armer, um die sich der junge Pier Giorgio gekümmert und denen er geholfen hatte. Ich verbinde immer gerne die Seligpreisungen mit dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo Jesus uns die Werke der Barmherzigkeit vorstellt und sagt, dass wir einst nach ihnen gerichtet werden. Deswegen lade ich euch ein, die Werke der leiblichen Barmherzigkeit neu zu entdecken. Hungrige speisen, Durstige zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote begraben. Und vergessen wir nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Zweifelnden Recht raten, Unwissende lehren, Sünder zurechtweisen, Betrübte trösten, Beleidigungen verzeihen, Lästige geduldig ertragen, für Leben und Verstorbene zu Gott beten. Wie ihr seht, ist die Barmherzigkeit weder ein Alles-Gut-Heißen noch reine Gefühlsseligkeit. Hier bewahrheitet sich die Echtheit unseres Jüngerseins Christi, unserer Glaubwürdigkeit als Christen in der heutigen Welt. Meine Lieben, was heißt das? Wenn wir nämlich in der Barmherzigkeit sind, dann sind wir in unserem Geliebtsein. Das heißt, dann wollen wir die anderen auch in ihr Geliebtsein hineinführen. Also einem Zweifelnden Recht raten heißt, ihn bei der Hand nehmen und diesen Menschen, diesen Freund, diesen Mann, diese Frau in ihr eigenes Herz, in ihr Geliebtsein hinein begleiten. Komm, lass dich nicht von dieser Enttäuschung runterreißen, verschließ dich jetzt nicht, sondern komm in das Geliebtsein deines Herzens, komm in die Freude des Herrn. Spür wieder, dass du wichtig bist, dass du kostbar bist, dass du wertvoll bist, dass Gott die Liebe ist. Oder die Unwissenden lehren, dass wir sie sagen, guck doch mal, es geht um deine Seele, komm in die Seele hinein. Bleib nicht draußen stehen und schimpf, sondern komm heim zum Vater. Oder die Sünder zurechtweisen, dass wir wirklich aufgrund der Liebe sagen, guck doch mal, was du da tust. Ist das richtig, dass du mit den Kindern so schimpfst? Ist das richtig, dass du die anderen verurteilst, dass du sie richtest? Und komm wieder in die Liebe. Würde die Liebe das tun? Würde die Liebe in dem Fall schimpfen? Würde die Liebe in dem Fall richten? Würde die Liebe in dem Fall verurteilen? und die Betrübten trösten. Spüren Sie, es geht um das in die Liebe führen. Und das mache ich dann, das heißt auch nicht, dass ich das Böse gutheiße. Eben nicht, das sagt er ja. Es ist nicht ein alles Gutheißen. Und es ist auch nicht eine Gefühlsseligkeit, sondern es ist eine Wirklichkeit. Und dann wird er ganz konkret, und das ist so schön, da sagt er, euch jungen Freunde, die ihr sehr konkret seid, möchte ich gern für die ersten 7 Monate des Jahres 2016 vorschlagen, ein leibliches und ein geistiges Werk der Barmherzigkeit auszuwählen, das jeden Monat in die Tat umgesetzt wird. Lasst euch vom Gebet der heiligen Faustina inspirieren, die eine demütige Apostelin der göttlichen Barmherzigkeit unserer Zeit ist. Ja, das schaffen wir ja nicht mehr mit den 7 Monaten, das haben wir ja schon übermorgen, vielleicht 7 Tage. Hilf mir, o Herr, erstens, dass meine Augen barmherzig schauen, damit ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte. Sehen Sie, da ist es. Dass ich jemanden sehe und auch, sondern wahrnehme, was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zur Hilfe komme. Zweitens, dass mein Gehör barmherzig wird, dass ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige, dass meine Ohren nicht gleichgültig bleiben. Ach, was der da sagt, habe ich schon gehört. Kenne ich. Nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klage der Nächsten. Drittens, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals über meinen Nächsten abfällig rede. Ach, der da. Sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Sehen Sie, das kann ich nur, wenn ich selber im Geliebtsein bin. Viertens, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind. Fünftens, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meinen Nächsten immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Müdigkeit beherrschen. Das auch, dass ich mich nicht liegen lasse, fallen lasse, sondern dass ich aufstehe. Und dass mein Herz barmherzig ist, auf dass ich alle Leiden der Nächsten empfinde. Die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit stellt somit ein sehr konkretes und herausforderndes Lebensprogramm dar, weil es Werke einbezieht. Eines der offensichtlichsten Werke der Barmherzigkeit, aber vielleicht auch eines der am schwierigsten durchzuführen ist, besteht darin, dem zu verzeihen, der mich beleidigt hat, der mir Böses getan hat, eben denen, die wir als unsere Feinde ansehen. Wie schwer ist es anscheinend, immer und immer wieder zu verzeihen. Und doch ist die Vergebung das Instrument, das in unsere schwachen Händen gelegt wurde, um den Frieden des Herzens zu finden. Groll, Wut, Gewalt und Rache hinter uns zu lassen, ist die notwendige Voraussetzung für ein glückliches Leben, geglücktes Leben. Das ist es, dieses hinter uns lassen, mein Leben, ist dieses Durchsteigen, Durchgehen, Durchklettern, eben durch diese Schicht, wie es in der zweiten Meditation heißt, Sammelbecken für die Barmherzigkeit, ist unsere Sünde, eben Groll, Wut, Gewalt, dass wir da durchgehen, uns neu machen lassen, wie er sagt, dass auch der Schlauch selbst die Barmherzigkeit ist, eben die Liebe, die wirklich alles durchglüht und alles wandert, dieser Durchbruch ins Göttliche, wie Benedikt es sagt. Ich begegne so vielen jungen Menschen, die sagen, dass sie diese so geteilte Welt leid sind, in der Anhänger verschiedener Parteien zusammenstoßen, in der es so viele Kriege gibt und es sogar Leute gibt, die die eigene Religion als Rechtfertigung für die Gewalt benutzen. Wir müssen den Herrn bitten, er möge uns die Gnade schenken, mit dem barmherzig zu sein, der uns Böses tut. So wie Jesus, der am Kreuz für jene gebetet hat, die ihn gekreuzigt hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der einzige Weg, um das Böse zu besiegen, ist die Barmherzigkeit. Sehen Sie genau, wie Benedikt das sagt. Die Gerechtigkeit ist notwendig, ja, sehr, aber sie allein genügt nicht. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit müssen zusammengehen. Wie möchte ich, dass wir uns alle in einem gemeinsamen, aus der Tiefe unseres Herzens kommenden Gebet vereinten, um zu bitten, dass der Herr Erbarme mit uns und mit der ganzen Welt habe. Und zum Schluss der 4. Punkt, Krakau wartet auf uns. Es fehlen nur noch wenige Monate, ja heute würde man sagen wenige Stunden, bis zu unserem Treffen in Polen, Krakau. Die Stadt des heiligen Johannes Paulus II. Und der heiligen Schwester Faustina Kowalska wartet mit offenen Armen und Herzen auf uns. Ich glaube, dass die göttliche Vorsehung uns geführt hat, gerade doch das Jubiläum der Jugend zu feiern, wo diese beiden großen Apostel der Barmherzigkeit unserer Tage gelebt haben. Johannes Paul II. Hatte erfasst, dass dies die Zeit der Barmherzigkeit sei. Zu Beginn seines Pontifikates hat er die Enzyklika Dives in Misericordia geschrieben. Im Jahr 2000 hat er Schwester Faustina heilig gesprochen und auch das Fest der göttlichen Barmherzigkeit für den zweiten Sonntag nach Ostern eingesetzt. Und im Jahr 2002 hat er persönlich in Krakau das Heiligtum des barmherzigen Jesus eingeweiht, indem er die Welt der göttlichen Barmherzigkeit anvertraut hat, mit dem Wunsch, dass diese Botschaft alle Einwohner der Erde erreichen und die Herzen mit Hoffnung erfülle. Da heißt es, diesen Funken der Gnade Gottes müssen wir entfachen und dieses Feuer des Erbarmens an die Welt weitergeben. Im Erbarmen Gottes wird die Welt Frieden und der Mensch Glückseligkeit finden. Ist das nicht schön? Liebe jungen Freunde, der barmherzige Jesus, der auf dem Volk Gottes im ihm geweihten Heiligtum von Krakau verehrten Bild dargestellt wird, ist, erwartet euch. Er verlässt sich auf euch und rechnet mit euch. Er hat jedem und jeder von euch so viele wichtige Dinge zu sagen. Habt keine Angst, seine von unendlicher Liebe zu euch erfüllten Augen anzuschauen. Und lasst euch von seinem barmherzigen Blick treffen. Der bereit ist, jede eurer Sünden zu verzeihen. Es ist ein Blick, der euer Leben zu verwandeln und die Wunden eurer Seele zu heilen vermag. Mein Lieben, euer Leben zu verwandeln, das ist wirklich eine Lebensverwandlung. Wenn wir in die Liebe hineingehen, wenn wir in unsere Seele hineinkommen, das ändert unser ganzes Leben. Ja, der bereit ist, jede eurer Sünden zu verzeihen. Es ist ein Blick, der euer Leben zu verwandeln und die Wunden eurer Seele zu heilen vermag. Ein Blick, der den tiefen Durst stillt, der sich in euren jungen Herzen befindet. Der Durst nach Liebe, nach Frieden, nach Freude und wahrem Glück. Kommt zu ihm, habt keine Angst. Kommt und sagt ihm aus tiefstem Herzen, Jesus, ich vertraue auf dich. Lasst euch von seiner grenzenlosen Barmherzigkeit berühren, damit auch ihr durch die Werke, die Worte und das Gebet zu Aposteln der Barmherzigkeit werdet in unserer von Egoismus, Hass und so großer Verzweiflung verwundeten Welt. Mein Lieben, ist das nicht Balsam? Dass auch ihr durch, nämlich die Werke, Worte und Gebet, zu Aposteln der Barmherzigkeit werdet. Und im letzten Abschnitt sagt er, tragt die Flamme der barmherzigen Liebe Christi, von der der heilige Johannes Paul II. Gesprochen hat, in das Umfeld eures alltäglichen Lebens und bis an die Grenzen der Erde. Auf dieser Sendung begleite ich euch mit meinen Wünschen und meinen Gebeten. Ich empfehle euch alle, auf dieser letzten Wegstrecke der geistlichen Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag in Krakau, der Jungfrau Maria. Ich empfehle euch alle, auf dieser letzten Wegstrecke der geistlichen Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag in Krakau, der Jungfrau Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, und segne euch alle von Herzen. Aus dem Vatikan am 15. August 2015 am Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel, Franziskus. Mein Lieben, ist das nicht wunderschön? Und so wünsche ich Ihnen, dass wir das umsetzen, was er uns da sagt. Ich glaube, er ist auch ein Apostel der Barmherzigkeit, der uns in diese Wirklichkeit führen will, der immer wieder anklopft, er selbst immer wieder anklopft an unser Herz und sagt, lasst euch nicht verwirren, habt keine Angst, kommt in das Geliebtsein, geht durch das Bewusstsein der Sünde hindurch, geht durch dieses Sammelbecken der Sünde hindurch, durch die Kraft eures Geliebtseins. Wie sagt er in der Meditation so schön, das endgültige Bild des Sammelbeckens für die Barmherzigkeit finden wir mittels der Wundmale des auferstandenen Herrn. Dass wir uns davon berühren lassen und richtig spüren, boah Jesus, was bist du verletzt, was hast du für mich getragen? Und dass wir dadurch uns so weiten, so öffnen, so bereiten, dass wir Mut haben, uns führen zu lassen von der Barmherzigkeit des Vaters, vom Vater der Barmherzigkeit, dass wir dann Schritte gehen, dass wir in die Versöhnung kommen, dass wir unsere Schuld spüren, fühlen, bereuen, bekennen und dass wir so frei werden, heil werden, eins werden, selbst Barmherzigkeit werden, dass wir wirklich dann die Freude haben, die außergewöhnliche Freude haben, Werkzeuge der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Mein Lieben, ist das nicht prophetisch? Gott segne Sie jetzt in diesen Tagen und nehmen Sie es mit wenn wir Tag für Tag jetzt hinein mitgehen, wenn die Jugendlichen in Krakau sind und unser heiliger Vater kommt, dass sie uns dessen immer wieder bewusst machen, wie kostbar und in welcher Gnadenzeit wir wirklich sind. Gott segne sie. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, Johannes Paul, Schwester Faustina und alle heiligen Engel und Heiligen, der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Danke, Pfarrer May, für diese Worte, dieses Aufschlüsseln dieser Botschaft von Papst Franziskus zum 31. Weltjugendtag jetzt in diesem Jahr 2016. Dankeschön und alles Gute nach Langenfeld.
Danke, alles Gute Ihnen auch.
Wiederhören.
Ade.
Und für alle, die gerne nochmal die Sendung nachhören möchten, das können Sie tun. Morgen früh um 5 Uhr wird sie im Nachtprogramm wiederholt oder auch unter 08328921120 können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen. Und natürlich können Sie diese Sendung auch bei uns auf der Homepage herunterladen, www.hore.org. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und einen gesegneten Tag, gesegnete Zeit jetzt auch beim Weltjugendtag und danke Ihnen für jedes Gebet, wo Sie auch die Jugendlichen unterstützen und natürlich alles Gute auf diesen Weg zur Liebe hin, diesen Weg der Schritte der Barmherzigkeit. Mein Name ist Ines Schröder, alles Gute Ihnen.